MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Ja, jetzt kommen wir mal zu einem Thema, über das man im Radio und in den Medien allgemein eher nicht wirklich spricht. Suizide. Der Pressekodex mahnte aber einer Berichterstattung über Selbsttötung zur Zurückhaltung, insbesondere wenn es darum geht, Details zur Person und den näheren Begleitumständen zu veröffentlichen. Das ist auch gut so, sagt Isabel Dulek. Die Sozialpädagogin ist Teamleiterin bei U25, eine Online-Beratung der Caritas für suizidgefährdete Jugendliche.
Und das hat zu tun mit dem Werther-Effekt, dass man eben festgestellt hat, damals schon, als Goethe die Leiden des jungen Werther herausgebracht hat, gab es danach eine Suizidwelle bei jungen männlichen Erwachsenen, weil eben der Protagonist Suizid begeht. Das heißt, es kommt leider oft zu Nachahmungstaten, wenn Menschen Suizid begehen. Und das hat eben dann zu dem Ergebnis geführt, dass nicht mehr so viel darüber berichtet wird.
Den Werther-Effekt vermeiden, das ist das eine. Zeitgleich ist aber wichtig, über die Menschen zu sprechen, die überlegen, sich das Leben zu nehmen und sie nicht zu tabuisieren, bemängelt Dulek. Das schadet nämlich eher. Darüber nachzudenken, was passiert eigentlich, wenn ich mich umbringe, das ist sehr viel verbreiteter, als manch einer denkt.
Es ist sehr normal, mal darüber nachzudenken, dass man auch die Freiheit hätte, sein Leben zu beenden. Es gibt eine Schulstudie aus Heidelberg, die festgestellt hat, dass von 15-jährigen Mädchen 25% tatsächlich schon mal Suizidgedanken hatten und 8% auch schon mal einen Suizidversuch.
Darüber muss mehr gesprochen werden, findet Dulek. Bei U25 finden Jugendliche mit Suizidgedanken gleichaltrige Berater, mit denen sie anonym über ihre Probleme sprechen können. Allein offen über die eigenen Gedanken und Ängste sprechen zu können, hilft vielen Betroffenen. Aber auch Geschichten von anderen Suizidgefährdeten zu hören und zu lesen, die ihre Probleme überwunden haben, hilft Betroffenen. Ein Phänomen, das Papageno-Effekt genannt wird.
Weil in der Zauberflöte eben auch gezeigt wird, Papageno hat eine schlimme Krise und übersteht die auch. Und das ist wiederum was sich sehr förderlich auswirkt. Wenn man Menschen zeigt, die Krisen überstehen oder wenn man zeigt, wo Hilfsangebote sind. Und das ist eben was, das ist also tatsächlich von Seiten der Medien auch noch ausbaubar, dass man Menschen zeigt, die sehr wertvoll sind, obwohl oder gerade weil sie eine Krise erlebt haben zum Beispiel. Und dass man zeigt, wie sie es geschafft haben.
Mehr zu U25 der Caritas für suizidgefährdete Jugendliche und darüber, wie Digital Streetworker im Internet Betroffene zum Angebot der Caritas bringen, hören Sie in der aktuellen Folge von Total Sozial. Jederzeit auf innehalten.de und überall, wo es Podcasts gibt. Dokumentation. Das klingt nach viel Papier und vor allem nach Arbeit. Ist aber heute in fast allen Arbeitsbereichen notwendig. Auch in der Kita. Bei mir ist jetzt meine Kollegin Steffi Schmidt vom Kita-Radio. Servus, liebe Steffi.
Hallo, Ivo.
Steffi, wo warst du die Woche und was hast du dir da genau angeschaut? Und vor allen Dingen, was hat das mit Papier und Dokumentation zu tun?
Ich war in einer katholischen Kita in Hohenkammer, also auf dem Land. Und da hat man sich für einen Teamtag das Thema Beobachten und Dokumentieren gewählt. Denn das ist ja in einem Kindergarten immer wichtiger.
Warum ist das so?
Das hat mit der Heterogenität der Kita-Gruppen zu tun. Die Kinder haben ja auch auf dem Dorf, da wo ich jetzt war, völlig unterschiedliche Hintergründe, völlig unterschiedliche Familien, Lebenssituationen, Gegebenheiten. Und das ist natürlich schön, aber darauf muss man auch eingehen, sagt Referentin Annette Reisinger.
Es ist so, dass wir unterschiedliche Lebenswelten der Kinder haben, unterschiedliche Herkünfte, Vorerfahrungen. Und da ist es einfach wichtig zu schauen, mit welcher Ressource kommt das Kind und wie können wir es hier bestmöglich eben fördern, was können wir ihm anbieten, ja, dass es sich positiv entwickeln kann.
Das heißt, erst die Beobachtung und dann die Dokumentation. Aber nicht, um unzählige Akten zu füllen, sondern Dokumentation fürs Kind.
Ja, genau. Also meistens gibt es in der Kita ja schon seit vielen Jahren dieses klassische Portfolio, ob man jetzt den Namen schön findet oder nicht. Man kann es ja benennen, wie man will. Also quasi ein Ordner oder ein Buch oder eine Kiste, die mit Dingen gefüllt wird, die die Entwicklung des Kindes zeigen.
Und was kommt da so klassisch rein?
Ja, also oft ist es tatsächlich eine Ansammlung von vielen, eigentlich viel zu vielen Fotos. Aber genau ein Fotoalbum der Feste in der Kita soll es eigentlich nicht sein. Und darum ging es auch zum Beispiel in dieser Fortbildung. Es geht vielmehr darum, festzuhalten, wie sich ein Kind entwickelt. Und das heißt auch, es wird zusammen mit dem Kind gestaltet. Da kommt dann vielleicht ein Bild rein, das das Kind gemalt hat und zudem es eine Geschichte erzählt, die man dann aufschreibt. Oder so kleine Fragebögen, die man zusammen mit dem Kind ausfüllt. Also dieses Zusammen mit dem Kind ist immer ganz wichtig.
Okay, das klingt aber doch ein bisschen aufwendig. Eine schöne Erinnerung später fürs Kind, aber was bringt es denn sonst?
Also es bringt eigentlich allen etwas. Man kann dieses, ich sag's jetzt mal, Portfolio, wenn das Kind es erlaubt, beispielsweise mit ins Elterngespräch mitnehmen und hat gleich eine schöne Gesprächsgrundlage. Aber es ist einfach auch wichtig für das Kind und für sein Selbstwertgefühl, so Annette Reisinger.
Es ist einfach auch die Wertschätzung, ne? Also Kinder haben ein Selbstbewusstsein, haben ein Selbstvertrauen. Ich kann das, ich bin gestärkt. Da ist jemand, der sieht mich, der sieht meine Fähigkeiten. Also ein bisschen weg wirklich von dieser Gruppe hin zu, ja, ich bin ein Einzelner und ich bin gut so, wie ich bin. Ne? Ich bin stark.
Ja, und das ist wichtig. Mehr zum Thema Beobachten und Dokumentieren in der Kita gibt's heute Abend ab 19 Uhr hier bei uns im Kita-Radio im MKR. Und das Ganze gibt's natürlich jederzeit überall, wo es Podcasts gibt und auf innehalten.de.
Wo er am 10. Februar um 1.30 Uhr nachts ist, das weiß Markus Schuster ganz genau. In der Vereinsgaststätte des DJK München Versandgarten und zwar hochkonzentriert vor einem Bildschirm. Dann ist Anpfiff für den diesjährigen Super Bowl, dem weltweit übertragenen Endspiel der US-Football-Liga NFL. Und Markus Schuster wird mit anderen Anhängern und Anhängerinnen über die Finessen der Begegnung fachsimpeln.
Ich habe seit 92 noch keinen Super Bowl verpasst. Seit meinem ersten Jahr, wo ich Football gespielt habe. Insofern ist interessant. Und dieses Jahr, die Kansas City Chiefs sind jetzt zum dritten oder vierten Mal, glaube ich, in Folge in dem Super Bowl drin. Die Philadelphia Eagles, glaube ich, vor 3 oder 4 Jahren schon mal. Beides gute Teams.
Der 49-Jährige ist Experte. Sogar zum Nationalspieler hat er es gebracht. Dabei entspricht er so gar nicht den landläufigen Vorstellungen eines Footballspielers. Markus Schuster war nie ein mehrere Zentner schweres und 2 Meter großes Kraftpaket, sondern immer schlank und wendig. Der richtige Typ auf seiner Position.
Ich habe 18 Jahre gespielt insgesamt und eigentlich war Running Back meine Position. Das heißt, du kriegst den Ball in die Hand gedrückt und musst dann so weit laufen, wie du kannst. Oder ab und zu kriegst du einen Ball zugeworfen und musst dann wieder laufen und Raumgewinn erzielen.
Schafft es der Running Back, den Ball in die Endzone zu bringen, sammelt er Punkte für seine Mannschaft. Auf den Weg dorthin versuchen ihn die Gegner allerdings mit Körpereinsatz zu Fall zu bringen. American Football ist ein sogenannter Kollisionssport. Markus Schuster hat sich dabei die eine oder andere Gehirnerschütterung eingefangen.
2, von denen ich weiß. Ja, teilweise steckst halt irgendwo im Gemenge drin und einer kommt immer noch mit Anlauf an. Da kann sowas schon mal passieren.
Trotzdem hält er das Verletzungsrisiko nicht für größer als etwa beim alpinen Skisport oder beim Boxen. Darum sieht er auch überhaupt kein Problem, dass eine ganze Reihe von Vereinen des katholischen Sportverbandes DJK Footballteams gegründet haben. Denn Markus Schuster ist nicht nur ein ehemaliger Running Back, sondern auch hauptamtlicher Geschäftsführer des Verbandes im Erzbistum München und Freising. Wer beim DJK American Football spielt, tut das also mit kirchlichem Segen und lernt fürs Leben.
Das Sagen hat der Head Coach. Ja, auf dem Feld ist es dann der Quarterback, der sagt, was getan wird. Auch das ist wie im wahren Leben. Ja. Jeder muss irgendwie so in seiner Struktur auch mal tun, was andere sagen, ob du das gut findest oder nicht. Also für die Sozialisierung und die Teamfähigkeit, Fairness, ich finde das insgesamt für junge Leute, für die Sozialisierung eine feine Geschichte.
Zudem in bayerischen American-Football-Vereinen noch mehr Nationen und Religionen zusammenkommen als in anderen Mannschaftssportarten, einfach weil es so wenig Vereine gibt. Und auch wenn es ohne fleißiges Krafttraining nicht geht, Körpergröße und Gewicht spielen keine Rolle.
Breiter aufgestellt geht's gar nicht. Ne? Von bei uns der größte 2,03 Meter zu, keine Ahnung, 1,63 und irgendwas 180 Kilo bis 60 Kilo war da alles dabei.
Das große Gemeinschaftsmoment im American Football hebt Markus Schuster besonders hervor. Für einen katholischen Sportverband, der sich vor allem um den Breitensport und seine sozialen Aufgaben kümmert, ist das entscheidend. Das DOK-Footballteam der Rosenheim Rebels hat sogar einen Inklusionspreis bekommen. Bewusst haben sie Menschen mit Handicaps für ihren Mitarbeiterstab gesucht und sind in einer Förderschule fündig geworden.
Die Jugendlichen, Kids aus dieser Förderschule arbeiten für den Verein als Equipment Manager, Zeugwarte, jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ja, und sie haben eine spezielle Area auch aufgrund dieser Zusammenarbeit, wo man mit dem Rolli gut raufkommt und ganz vorne sitzen kann und zuschauen kann. Gedanken, die jetzt bei anderen Vereinen vielleicht nicht so vorhanden sind.
Zum DJK gehört eben ein umfassender Teamgeist, der auch diejenigen einschließt, die nicht mitspielen. Der ist natürlich auch beim American Football und beim Super Bowl entscheidend. In diesem Jahr spielen die Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles. Experte Markus Schuster tippt auf einen Sieg der Eagles.
Die haben so eine dominante Saison gespielt. Die haben einen guten Quarterback, die haben einen exzellenten Running Back. Ich glaube, da treffen zwar Teams auf Augenhöhe aufeinander, aber ich glaube, das Jahr haben die Eagles das letzte Quäntchen Glück.
Montagnacht ab 1.30 Uhr früh wird Markus Schuster jedenfalls hellwach sein und gespannt verfolgen, ob er mit seiner Einschätzung recht hat. Alles Biel für das MKR.
Ja, das Wochenende steht mehr oder weniger vor der Tür und mit ihm endlich wieder ein bisschen Freizeit. Was Sie in den kommenden Tagen alles unternehmen können, das weiß mein Kollege Willi Witte.
Münchner Kirchenradio, Veranstaltungstipps.
Das Duo Notenlos gibt sich am Freitagabend vornehm elegant in Anzug und Fliege. Sein Programm ist aber bunt und manchmal ein bisschen anarchisch. Bei diesem Wunschkonzert im Theater Drehleier spielen die Gäste als Ideengeber eine große Rolle und so wechseln sich im Programm Kinderlieder mit Filmmusik und Choräle mit Rock'n'Roll ab. Die beiden Pianisten Andreas Speckmann und Bastian Pusch werden durch keinen Publikumswunsch in Verlegenheit gebracht. Das Konzert der Extraklasse beginnt am Freitagabend um 20 Uhr. Karten gibt es für 26 Euro unter theater-drehleier.de. Kirchenmusik muss nicht schwer, bombastisch oder besinnlich sein. Am kommenden Sonntag erklingen in der Pfarrkirche Leiden Christi heitere Töne. Beim beliebten Orgelkonzert für Kinder spielt Kirchenmusiker Eduard Steinbügel Tierliedervariationen. Also zum Beispiel der Kuckuck und der Esel oder die Vogelhochzeit. Da zeigt sich die Vielseitigkeit der Orgel. Ob es eine Amsel ist, die die Orgel charakterisiert, der Storch oder die vielen anderen Vögel, die zur Hochzeit eingeladen sind. Das Orgelkonzert beginnt am Sonntagnachmittag in der Pfarrkirche Leiden Christi. Das Konzert richtet sich an Kinder ab 5 Jahren. Der Eintritt ist frei. Beginn ist um 16 Uhr im Altarraum der Kirche. Ein 60 cm großes Herz steht am Sonntag im Mittelpunkt einer Gedenk- und Installationsfeier im Münchner Liebfrauendom. Das Herzkunstwerk des Münchner Künstlers Michael Pendry wird direkt am Altar aufgestellt, begleitet von einem künstlerischen Programm und geistlichen Texten. Das Herz soll als Mahnmal das Leid von Missbrauchsopfern, ihre Brüche und Lücken im Leben symbolisieren. Neben Mitgliedern des unabhängigen Betroffenenbeirats nimmt auch Kardinal Reinhard Marx an der Installation teil. Sie beginnt am Sonntag um 18 Uhr im Münchner Dom. Ich wünsche Ihnen und euch ein schönes, interessantes Wochenende.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.